Es gibt mittlerweile ja diverse offene und geschlossene Facebook- und WhatsApp-Gruppen, in denen sich Mediziner über Probleme im Tagesgeschäft austauschen. Zwei der Themen, die dort immer wieder auftauchen, sind das Problem der explodierenden Krankschreibungen und wie man als Praxisinhaber damit umgehen soll, sowie alle Facetten von schier endlosen Schwierigkeiten mit Auszubildenden. Den nachfolgenden Text, den ich als absolut repräsentativ für zig andere Posts zum gleichen Thema erachte, habe ich letzte Woche in einer dieser Gruppen gefunden. Dieser lautet wie folgt: Ich will meine Azubi loswerden und weiß nicht, ob es geht. Seit September hat sie angefangen, ist 100% motiviert, aber IQ unterirdisch. Muss das Gleiche 100-mal erklärt bekommen, bis sie es versteht, und dann muss es aber ständig nachkontrolliert werden, ob sie es auch richtig gemacht hat. Und es geht wirklich nicht um komplizierte Aufgaben. Spricht auch schlecht Deutsch, sodass sie in einfachste Betratungen nicht einzusetzen ist. Und die Schulnoten sind wahrscheinlich entsprechend schlecht. Leider ist die Probezeit vorbei. Habe ich noch eine Chance, sie loszuwerden? Nicht böse sein, aber hier handelt es sich um ein völlig hausgemachtes Problem. Da kann die arme Azubine rein gar nichts dafür. Und es hätte mit dem richtigen Bewerbungsprozess verhindert werden können. Wenn dich interessiert, wie du den Großteil derartiger Probleme verhindern kannst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von Unternehmen Arztpraxis, dem Podcast für alle Mediziner, die ihren Aufwand in der Praxis reduzieren und das Ergebnis optimieren wollen. Mein Name ist Wolfgang Apel und ich bin seit 18 Jahren als Experte für strategisches Praxismanagement in der Beratung von Medizinern tätig. Wenn du wieder mehr Zeit für dich und deine Familie, weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Bevor wir aber zu den Praxistipps kommen, kurz ein Wort in eigener Sache. Das Verrückte an so einem Podcast ist, dass er sich manchmal ein bisschen wie eine Einbahnstraße anfühlt. Und damit sich das ändert, könntest du mir helfen. Ich würde wahnsinnig gern mehr darüber wissen, wer diesen Podcast eigentlich hört und welche Themen euch gerade bewegen. Aus den Anfragen, die ich von euch erhalte, zeichnen sich drei Gruppen ab. Erstens, Hörer, die kurz vor der Niederlassung stehen und sich darauf möglichst gut vorbereiten wollen. Zweitens, Praxisinhaber, die sich vor 2 bis 5 Jahren niedergelassen haben und merken, dass der Laden einfach nicht vernünftig läuft. Sowie drittens, diejenigen, die eine im Grunde vernünftig laufende Praxis haben, sich aber dafür interessieren, diese noch weiter zu optimieren. Zu welcher Gruppe gehörst du? Welche Herausforderungen bewegen dich gerade? Was sind die Themen, zu denen du gerne mehr erfahren würdest? Schreib mir doch bitte einfach mal eine Mail an w.apel@medicom.org und lass mich wissen, was die Themen sind, zu denen du in diesem Podcast gerne mehr erfahren würdest. Die Mailadresse findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Okay, und nun darfst du dich auf wirklich wichtige Infos freuen, die dir helfen, weniger Enttäuschungen bei neuen Mitarbeitern zu erleben. Lass uns doch nochmal zurück zu dem anfangs zitierten Post der hilfesuchenden Kollegin zurückkommen. Ihre Situationsbeschreibung basierte im Kern auf 2 Problemen, die sie bei der Azubine erkannte. Ihr IQ sei unterirdisch und sie spricht schlecht Deutsch. Sorry. Aber hätte man das nicht vor der Einstellung feststellen können? Leider erlebe ich bei erschreckend vielen Kollegen die immer gleichen Fehler. Weil viel zu wenig Bewerbungen vorliegen, was ehrlich gesagt überhaupt nichts mit dem Personalmarkt, sondern ausschließlich mit den unzureichenden und unzeitgemäßen Personalgewinnungsaktivitäten zu tun hat, werden Leute eingestellt, die man bei Licht betrachtet nie hätte einstellen dürfen, weil sie, genau wie in dem oben erwähnten Fall, schlicht ungeeignet sind. Eignung wird dann durch Hoffnung ersetzt. Naja, vielleicht wird's ja doch noch was. Nein, wird es eben nicht. In meiner Schulzeit im Matheunterricht hieß es dann immer WZBW, was zu beweisen war. Aber was ist denn nun zu tun, damit Neueinstellungen wirklich funktionieren? Der wichtigste Punkt vorneweg. Recruiting kostet Zeit und Geld. Beides solltest du unbedingt einplanen. Geld kostet es, weil heutzutage ohne Social-Media-Werbung gar nicht mehr die notwendige Menge an Bewerbungen generiert werden kann, um eine vernünftige Auswahl zu haben. Um die zu bekommen, ist ein Werbebudget von 30 bis 40 Euro pro Tag über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen realistisch notwendig. Weiterhin sind bei den meisten Praxen Initialinvestitionen zu tätigen. Fast immer fehlt eine Google for Jobs-fähige Karriereseite und ein Werbekonto bei Meta, dem Mutterkonzern von Instagram und Facebook. Beides zusammen sollte für 1500 bis 2000 Euro professionell zu lösen sein. Last but not least brauchst du eine professionell aufgesetzte Werbekampagne mit entsprechenden Anzeigenmotiven und gut gemachten Werbetexten sowie der dazugehörigen Landingpage beziehungsweise einem Funnel, um die Bewerbungen einzusammeln. Die Investition für eine derartige Kampagne beläuft sich auf eine Größenordnung von rund 3000 Euro. Alles in allem reden wir also von etwa 5000 Euro. Mit dieser einmaligen Investition hast du dir eine Bewerbungsgenerierungsmaschine gekauft, die du, wann immer du neue Mitarbeiter benötigst, mit einem einfachen Knopfdruck an- und abstellen kannst. Damit löst du endgültig das Problem von zu wenigen Bewerbungen und bist für immer unabhängig von Recruiting-Agenturen und Personalvermittlern. Alles, was in der Zukunft dann für eine Mitarbeitergewinnungsaktion an Kosten entsteht, sind gerade mal diese 30 bis 40 Euro Werbekosten pro Tag. Soweit zum Geld, was es einzuplanen gilt. Nun zum Thema Zeit. Als erstes musst du dir abends und am Wochenende Zeit einplanen, um mit jedem Bewerber ein Telefonat zur Vorqualifizierung führen zu können. Wenn wir heute von Bewerbungen reden, dann besteht eine Bewerbung ja in Wahrheit nur aus einem Namen, einer Handynummer und einer E-Mail-Adresse. Wenn du im ersten Schritt bereits mehr einforderst, also klassisch Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse und Anschreiben, dann reduzierst du die Anzahl der Bewerbungen auf ein derartiges Minimum, dass von Auswahl am Ende nicht mehr die Rede sein kann. Davon würde ich händeringend abraten. Wenn nun also eine dieser Kurzbewerbungen bei dir eintrudelt, solltest du sicherstellen, möglichst zeitnah zurückzurufen. Die Wechselmotivation sinkt merklich, wenn du die Bewerbung nicht spätestens binnen 24 Stunden kontaktiert hast. Das hat ganz viel mit dem Wunsch nach Wertschätzung zu tun, die viele der jungen Damen in ihrem derzeitigen Arbeitsverhältnis vermissen. Und sie hoffen, diese in einer anderen Praxis zu finden. Wenn du schnell reagierst, zeigt ihnen das, dass sie dir wichtig sind. Und damit hast du schon einen ganz entscheidenden emotionalen Bonus. Unsere Erfahrung ist, dass wir viele der Damen beim ersten Anruf nicht erreichen. Dann schicken wir sofort nach dem erfolglosen Anruf eine nette Mail mit einem Terminvorschlag, zu dem wir wieder anrufen und der Bitte, uns ein, zwei Alternativtermine vorzuschlagen, falls der von uns mitgeteilte Termin nicht passen sollte. Meist schlagen wir als Telefontermin Mittwoch oder Freitag zwischen 14 und 15 Uhr vor. Was auch gut geht, ist der gleiche Zeitraum am Sonntag. Für das Telefongespräch solltest du dir einen Gesprächsleitfaden mit Fragenkatalog vorbereiten und gut und gerne 20 bis 30 Minuten Zeit nehmen. Ich lasse mir immer gern den kompletten Lebenslauf erzählen und hake bei allen Stationen nach. Was hat dir in der Schule besonders gefallen? Was fandst du besonders schwer? Welche Lehrer fandst du gut und wieso? Welche fandst du doof und wieso? Warum hast du gerade die Ausbildung zur MFA gemacht und wieso in dieser Praxis? Was hat dir da gefallen, was nicht? Und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass du ein gutes erstes Bild von der Bewerberin bekommst und checkst, ob sie zu dir und deinem Team passen könnte. Wahrscheinlich kannst du spätestens jetzt mein völliges Unverständnis für die eingangs zitierte Kollegin nachvollziehen, die erst nach Ablauf der Probezeit erkannte, dass der IQ ihrer Azubine unterirdisch sei und sie schlecht Deutsch spricht. Das weißt du spätestens nach dem ersten Telefonat, wenn du es wie oben skizziert führst. Wenn du bei dem Telefonat das Gefühl bekommst, die könnte passen, und es auch so scheint, als wenn es der Bewerberin ebenfalls so ginge, dann empfehle ich, jetzt bewusst eine Hürde in den Bewerbungsprozess einzubauen. Ich bitte nämlich nun um Übersendung der klassischen Bewerbungsunterlagen, also Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnisse. Verzichte aber mit dem Hinweis auf das eben geführte Telefonat bewusst auf ein Anschreiben und verspreche, mich umgehend nach Erhalt dieser Unterlagen bei der Bewerberin zu melden, um einen Termin für ein erstes persönliches Gespräch zu vereinbaren. Meine Abschlussfrage im Telefonat lautet: Bis wann habe ich die Unterlagen bei mir auf dem Tisch? Diesen Termin notiere ich mir, wie übrigens alles andere, was im Telefonat von der Bewerberin gesagt wurde. Sollten zu dem vereinbarten Termin die Unterlagen nicht bei mir sein, hake ich nochmal telefonisch nach. Falls ich die Bewerberin nicht erreiche, schicke ich eine Mail hinterher, in der ich nochmal zum Ausdruck bringe, wirklich an einer Zusammenarbeit interessiert zu sein und bitte nochmal um Zusendung zumindest eines tabellarischen Lebenslaufs. Ich hätte übrigens nie gedacht, für wie viele der Damen es ein echtes Problem darstellt, vernünftige Bewerbungsunterlagen ranzuschaffen. Eine Entwicklung, die jeder von uns mitzuverantworten hat. In einer Zeit, wo jede MFA bzw. ZFA allein schon dafür einen Arbeitsvertrag angeboten bekommt, dass sie überhaupt Bereitschaft signalisiert, in der jeweiligen Praxis zu arbeiten, ist das doch eigentlich wohl kein Wunder, oder? Okay, wenn du die Bewerbungsunterlagen erhalten hast, guck sie dir bitte auch richtig an und hinterfrage auch dich selbst dabei. Langt dir wirklich ein Hauptschulabschluss? Passt das in dein Team und zu deinem Wunschpatienten? Deutsch 4, Mathe 5, ist das für die zu besetzende Stelle wirklich förderlich? Die Ausbildung über zwei Praxen verteilt und anschließend alle paar Monate einen neuen Job. Welche Wahrscheinlichkeit hat es wohl, dass diese Dame bei dir länger bleibt? Ich kann da stundenlang weitermachen, aber ich glaube, du weißt, worum es geht. Bitte nimm dir Zeit und setze dich kritisch mit den Unterlagen auseinander. Spätestens jetzt kommt von vielen Kollegen der Einwand: Wenn ich das wirklich so machen würde, dann bekomme ich ja gar niemanden mehr. Nein. Einspruch, euer Ehren. Wenn du das so machst und niemand, der dir wirklich gefällt, ist dabei, dann bist du, so leid es mir tut, für diejenigen, die du gerne hättest, nicht attraktiv genug und oder nicht sichtbar. Dahinter steckt die Frage, bist du mit deiner Praxis klar und unverwechselbar positioniert? Und kommunizierst du diese Positionierung deutlich in der Patienten- und Bewerberkommunikation nach außen? Zahlen deine Website, dein Google-Unternehmenskonto, deine Social-Media-Kanäle sowie alle sonstigen von dir genutzten Kommunikationskanäle auf dieses klar definierte Praxisprofil ein? Ich wette um jeden von dir genannten Betrag, dass dem nicht so ist. So leid es mir tut, aber es hängt immer alles mit allem zusammen. Und entweder du räumst einmal richtig auf oder du musst damit leben, dass für dich nur noch das Personal von der Resterampe übrig bleibt. Klingt krass, entspricht aber leider der Wahrheit. Wir betreuen inzwischen bundesweit so viele Praxen quer durch alle Fachrichtungen und Größenordnungen, dass es da wirklich überhaupt keinen Zweifel gibt. Wenn du deine Hausaufgaben im Bereich Positionierung und Kommunikation einmal sauber erledigt hast und kontinuierlich dranbleibst, lösen sich sehr viele Probleme in deiner Praxis mehr oder minder von alleine. Das Thema Positionierung und Kommunikationskonzept ist natürlich schon recht komplex und es lässt sich leider nicht so einfach en passant in dieser Folge noch mit abhandeln. Wir werden darauf aber absehbar in einer anderen Folge nochmal intensiver eingehen. Zurück zu unseren Bewerbern. Der nächste Schritt ist das persönliche Gespräch. Das handeln einige Kollegen ja in 5 Minuten zwischen 2 Terminen ab. Ich weiß überhaupt nicht, was man da besprechen kann und frage mich, ob es vielleicht einfach nur in Ermangelung eines übersandten Lichtbildes eine Art persönliche Fleischbeschau ist. Sorry, aber was soll das? Wie kann jemand erwarten, dass eine Zusammenarbeit über Jahre erfolgreich funktioniert, wenn man eigentlich nicht das geringste Interesse an der anderen Person hat und das auch durch solche Termine deutlich zum Ausdruck bringt? Für mich ist es eine völlig logische Antwort, wenn die andere Seite diese Form der Wertschätzung dann später ihrerseits mit Krankschreibungen beantwortet. Und somit sind wir bei einem ganz bedeutenden Punkt in dem Bewerbungsprozess. Mit diesem ersten persönlichen Bewerbungsgespräch legst du die Basis für euer Miteinander. Du zeigst durch deine Fragen, für die du vorab ein Konzept machen solltest, dein Interesse an der Bewerberin. Dadurch, dass du Informationen aus dem Telefonat einfließen lässt, zeigst du, dass du wirklich zugehört hast und untermauerst somit dein Interesse an dieser Person. Im Gegenzug solltest du auch ausführlich von dir, deiner Praxis, dem Miteinander im Team sowie den dort geltenden Spielregeln berichten. Aber Achtung! Bitte versuche nicht, dich und deine Praxis so darzustellen, als wenn alles super wäre. Berichte offen von den derzeitigen Herausforderungen, die dort existieren. Frage die Bewerberin, ob die geschilderten Rahmenbedingungen für sie okay sind und ob sie sich vorstellen kann, damit gut leben zu können. Nur der wirklich weiß, auf was er sich einlässt, kann später von der Realität im Arbeitsalltag nicht enttäuscht werden. Diese ganze Schönmalerei in den Bewerbungsprozessen führt doch zwangsweise zu Enttäuschung. Und die Enttäuschung, gepaart mit mangelnder Kommunikationsmöglichkeit, führt zu Krankschreibung. Das ist vorprogrammiert. Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt. Sprich das Thema Krankschreiberei im Bewerbungsgespräch gleich mit an. Das kann man inzwischen sehr offen machen, da es ja mittlerweile Studien dazu gibt, die belegen, dass die in den letzten 2 Jahren explosionsartig in die Höhe geschossenen Krankschreibungen nichts mit radikaler Verschlechterung der Volksgesundheit zu tun hat, sondern Ausdruck von Unzufriedenheit und der Unfähigkeit, diese auszudrücken ist. Es ist wichtig, dass eine neue Mitarbeiterin weiß, dass du ein offenes Ohr für die Belange deiner Mitarbeiter und deren Wohlbefinden hast. Wenn sie mit dir reden kann, dann braucht sie sich nicht krankschreiben lassen. Damit trifft sie nämlich nicht nur dich, sondern vor allem das Team. Und das wollen eigentlich die wenigsten. Auch das Thema Weiterbildung und berufliche Perspektive gehört in das Bewerbungsgespräch. Was wünscht sich die Bewerberin und was bietet deine Praxis ihr an Möglichkeiten? Mangelnde Chance zur persönlichen Weiterentwicklung ist einer der Hauptgründe, weshalb Mitarbeiterinnen die Praxis verlassen. Natürlich gehört auch das Thema Geld in dieses Gespräch. Allerdings würde ich immer dazu raten, in diesem Punkt extrem variabel zu sein. Natürlich hat jeder Praxisinhaber eine Vorstellung, was er für die zu besetzende Stelle zahlen will. Trotzdem würde ich immer zuerst die Bewerberin fragen, was die denn gerne verdienen möchte. Sollte das deutlich über deinen Vorstellungen liegen, hilft dir ein leistungsbezogenes Gehaltskonzept weiter, das du mit folgender Einstiegsfrage einläuten kannst. Angenommen, wirklich nur mal angenommen, ich würde Ihnen ein Festgehalt 10% unter Ihren Vorstellungen anbieten, aber Sie könnten über Ihre Leistung 20% mehr verdienen. Wäre das interessant für Sie? Falls das Thema leistungsbezogene Vergütung für dich etwas völlig Neues ist, hör dir doch bitte mal die Podcast-Folge Nummer 5 an. Da geht es sehr ausführlich um dieses Thema. Letzter Punkt des persönlichen Bewerbungsgesprächs sollte die Verabredung zu einem Probearbeitstag sein. Ohne den würde ich niemanden einstellen. Ein gut vorbereiteter Probearbeitstag bietet dir nicht nur die Möglichkeit, die Bewerberin im Praxisbetrieb zu erleben, sondern vor allem auch ein erstes Beschnuppern der Bewerberin und deines Teams, das du in die endgültige Entscheidung der Einstellung unbedingt mit einbeziehen solltest. Okay, der Rest dürfte dann, glaube ich, selbsterklärend sein. Ich weiß, dass das jetzt alles ganz schön viel auf einmal war. Vorteil des Podcasts, du kannst ihn dir nochmal in Ruhe anhören und dir ein paar Notizen machen. Ja, und es stimmt, ein sauberer Bewerbungsprozess ist ganz schön aufwendig. Aber mal im Ernst, wenn er dazu führt, dass du dein Mitarbeiterproblem endlich vernünftig und nachhaltig löst, dann ist es doch wirklich gut investierte Zeit, oder? Selbstverständlich stehe ich dir gerne zur Verfügung, wenn du noch Fragen zu dem einen oder anderen Punkt hast, beziehungsweise dir Unterstützung bei der Umsetzung in deiner Praxis wünscht. Ruf mich einfach an oder schick mir eine E-Mail an w.apel@medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch vereinbaren und dabei besprechen, wie wir dich am besten unterstützen können. Natürlich findest du meine Kontaktdaten und den Link zu unserer Homepage auch in den Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. An jedem zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge. Bei Spotify und YouTube hast du auch die Möglichkeit, auf die Glocke zu klicken, damit du automatisch informiert wirst, wenn wieder eine neue Folge verfügbar ist. Natürlich würde ich mich freuen und es als kleines persönliches Dankeschön verstehen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und bestimmt hast du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, um wieder mehr Zeit für sich und ihre Familie, weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg zu haben. Ich wette, die würden sich freuen, wenn du ihnen von diesem Podcast berichtest und diesen mit ihnen teilst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.